einer neuen Folge von TLDR, dem Podcast des CISPA-Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit. Die Abkürzung TLDR steht für Too Long Didn't Read. Wir haben diesen Titel gewählt, weil wir euch mit diesem Podcast das Lesen komplexer Forschungstexte ersparen wollen, indem wir mit unseren CISPA-Forschenden direkt über ihre Arbeit sprechen. Mein Name ist Felix Koltermann und ich bin Mitarbeiter in der Abteilung Corporate Communications am CISPA. Heute bei mir zu Gast ist der CISPA-Forscher Julian Sieber. Herzlich willkommen, Julian.
Vielen Dank, ja. Schön hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch. Julian, du bist Doktorand in der Forschungsgruppe von CISPA-Faculty Bernd Finkbeiner. Erzähl uns doch mal, wie du ans CISPA gekommen bist.
Ja, das war im Prinzip über die Lehre und die Forschung von Bernd. Also ich habe hier an der Uni in Saarbrücken studiert. Und Bernd macht so Vorlesungen wie Verifikation, wo es darum geht, mit formalen Methoden zu beweisen, dass Systeme gewisse Eigenschaften erfüllen. Also grundsätzlich geht es oft darum, dass sie korrekt sind, also die richtigen Ausgaben berechnen, aber auch zum Beispiel Sicherheitseigenschaften, wie dass keine Geheimnisse preisgegeben werden oder dass zum Beispiel auch so Dinge wie Drohnen in der Luftfahrt nicht abstürzen oder in dem Fall zumindest einen Plan B sozusagen haben. Und das fand ich immer sehr faszinierend, also diese Zuverlässigkeit von Systemen in kritischen Bereichen zu erhöhen. Und das hat mich dann direkt sehr angezogen. Und dadurch habe ich mich dann eben auch um eine Bachelorarbeit und Masterarbeit in der Richtung bemüht und habe dann irgendwann mit dem Doktor auch in diesem Feld angefangen.
Ja. Ja, und du bist jetzt schon einige Jahre am CISPA und hast uns auch schon zu einer Vielzahl von Themen publiziert. Im Moment ist einer deiner thematischen Schwerpunkte die algorithmische Fairness. Woher kommt denn dein Interesse an diesem Thema?
Ja, im Grunde eben auch aus diesem Bereich, Systeme in kritischen Bereichen zu untersuchen. Und während ich ursprünglich eben vielleicht auch über Systeme wie diese Drohnen und so weiter nachgedacht habe, bei denen es oft irgendwie auch tatsächlich um so das physische Wohlergehen der Benutzer und Benutzerinnen geht, ist seit so, sag ich mal, 10 Jahren oder 5 bis 10 Jahren dieses Thema von algorithmischer Fairness immer weiter in den Fokus gerückt, dass Benutzer eben auch mit Systemen interagieren, die jetzt vielleicht nicht physisch oder so kritische Konsequenzen haben, aber eben auch ökonomisch oder sozial. Also dadurch, dass sie zum Beispiel vielleicht bei der Kreditvergabe benachteiligt werden oder auch bei sowas wie im Gerichtswesen. Und da habe ich dann recht schnell irgendwie Parallelen für mich gesehen, weil es halt wieder darum geht, irgendwie die Zuverlässigkeit zu erhöhen und kritische Outcomes zu vermeiden und hatte das Gefühl, da können wir auch wirklich was beitragen mit den Methoden, die wir hier, diesen formalen Methoden aus Dingen wie der Luftfahrt, ja.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist, um das nochmal zusammenzufassen, auch aus so einer Perspektive des Newcomers in dem Bereich, geht es letztlich darum, dass es um die Systeme in kritischen Bereichen und die Sicherheit geht, ne? Wie Systeme funktionieren, und da ist eben ein mögliches Beispiel, was man sich angucken kann, eben auch Algorithmen.
Genau, ja. Ich meine, eigentlich bestehen diese Systeme meistens aus einer Kombination von Algorithmen und irgendeinem Dingen wie Sensoren oder Aktuatoren, die zum Beispiel Motoren an einer Drohne oder so bewegen. Und in dem Fall, in dem Fairness jetzt relevant ist, es ist vielleicht eine Kombination von Algorithmen und menschlichen Entscheidern, die vielleicht dann basierend auf einem Vorschlag der Algorithmen Kredite vergeben oder nicht. Es kann sogar auch komplett automatisch sein, also eigentlich ein großer Algorithmus, der vielleicht einen Lebenslauf annimmt oder ablehnt in Bewerbungsphasen. In der algorithmischen Fairness geht es eben um diese automatischen Systeme, also die durch Algorithmen gesteuert werden. Und das ist ein bisschen, um sich auch abzugrenzen von vielleicht dem philosophischen Fairness-Begriff.
Vielleicht schauen wir uns nochmal einzelne Begriffe so ein bisschen systematischer an. Ne? Eine der Grundlagen oder ein wesentlicher Bestandteil des Begriffs algorithmischer Fairness ist ja der Begriff Algorithmus, also Algorithmen. Einfach gefragt, in welchen Bereichen der IT- und Datenverarbeitung kommen denn heute Algorithmen überhaupt zum Einsatz und welche Bedeutung haben die für den Einzelnen?
Ja, also Algorithmen sind in dem Sinne ja erstmal Berechnungsvorschriften, also die mir sagen, wie ich aus Eingaben in irgendeiner Weise Ausgaben generiere. Und klassischerweise würden wir die vielleicht als Programm aufschreiben oder auch irgendwie handschriftlich auf dem Papier als Pseudocode. Und sie sind so ein bisschen für die Informatik wie, sag ich mal, das Mehl in der Bäckerei. Also jedes IT-Produkt besteht am Ende aus Algorithmen, ganz zugrunde liegend.
Schöner Vergleich, also den kannte ich auch noch nicht. Algorithmen als Mehl in der Bäckerei.
Ja, ich glaube, was sich jetzt vielleicht nochmal geändert hat in den letzten Jahren, ist wirklich die Art der Algorithmen und vielleicht schon auch, sag ich mal, die Bereiche, in denen sie verstärkt eingesetzt werden. Also es sind jetzt viele Bereiche, die in denen ursprünglich schon hauptsächlich menschliche Entscheidungsträger diese kritischen Entscheidungen, über die wir vorhin geredet haben, getroffen haben. Also es waren halt Personaler, die vielleicht entschieden haben, ob ein Lebenslauf jetzt weitergegeben wird oder nicht. Und da gibt es einfach einen Trend dazu, das mit automatischen Systemen und Algorithmen zu tun. Und diese Systeme bestehen jetzt eben seltener aus Programmen, die irgendjemand aufgeschrieben hat, explizit und dementsprechend auch wo jemand mal die Regeln verstanden hat, sage ich mal, sondern verstärkt aus künstlicher Intelligenz, also zum Beispiel neuronalen Netzen, die ihre Regeln sozusagen durch das Trainieren auf historischen Daten erst im Trainingsprozess synthetisieren und deren Regeln auch nicht mehr so leicht verständlich sind wie in einem Programm. Dieses Spannungsfeld von einerseits schwierig verständlichen Regeln, nach denen entschieden wird, und gleichzeitig kritischen Bereichen, in denen diese Entscheidungen jetzt eine Rolle spielen, hat halt Fairness auf den Plan gebracht im Prinzip. Ja.
Also könnten wir quasi sagen, durch sogenannte künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, was einfach immer wichtiger ist in allen Bereichen unseres Lebens, quasi Algorithmen auch nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen, weil sie im maschinellen Lernen so zentral sind.
Genau, ja. Also mittlerweile merkt man auch oft, wenn Leute irgendwie darüber reden, dass ihr Spotify- oder YouTube-Algorithmus irgendwas macht, dann meinen sie im Prinzip eigentlich den maschinell gelernten Algorithmus oder auch künstliche Intelligenz in dem Sinne, die dahinter ihnen diese Dinge präsentiert. Also der Begriff ist wirklich sehr weit gefasst und betrifft jetzt nicht mehr nur Programme oder so.
Okay, und die Besonderheit wäre quasi, dass im maschinellen Lernen Algorithmen quasi ab einem gewissen Punkt autonom in den neuronalen Netzwerken selber lernen und agieren und das eben der Unterschied ist zu einem Algorithmus in einem menschengeschriebenen Programm.
Genau, ich meine, dieses autonome Lernen, das auch praktisch während der Anwendung noch passieren kann, ist ein weiterer großer Punkt. Ich glaube, das ist praktisch ein weiteres Fass, das wir da irgendwie aufmachen. Ich glaube, initial ist das Hauptproblem ein bisschen, dass sie schwierig verständlich sind. Also am Ende weder die Entwickelnden noch praktisch auch irgendwelche Behörden, die sich vielleicht das neuronale Netz anschauen, wirklich genau sagen können, was hier eigentlich passiert. Und dementsprechend eben ja Methoden notwendig sind, um das zu untersuchen. Sowohl vor als auch während der Anwendung von der künstlichen Intelligenz. Ja.
Vielleicht gehen wir mal einen Schritt weiter in Richtung der algorithmischen Fairness. Vielleicht auch da nochmal einfach gefragt, wie würdest du denn den Begriff algorithmische Fairness definieren?
Ja, also wie vorhin vielleicht schon angedeutet, ist es im Prinzip die Eigenschaft, dass Individuen, die mit einem algorithmischen System interagieren, nicht basierend auf irgendwelchen illegitimen Faktoren oder Attributen benachteiligt oder bevorzugt werden. Es gibt durchaus legitime Gründe, dass jemand vielleicht einen Kredit bekommt und jemand anderes nicht. Also vielleicht einfach höheres Einkommen und damit höhere Kreditwürdigkeit oder so. Aber es sollte jetzt eben nicht basierend auf Attributen geschehen, die zum Beispiel auch gesetzlich geschützt sind. Also basierend auf dem Geschlecht oder der ethnischen Herkunft.
Wenn das passiert, spricht man ja von Bias, von Algorithmen oder algorithmischer Verzerrung, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Wenn es quasi eine Benachteiligung von Einzelnen durch ein technisches System oder durch einen Algorithmus gesprochen wird, kannst du da nochmal ein paar konkrete Beispiele geben, bevor wir zur Fairness kommen, was quasi der Gegenteil ist, nämlich eben der Bias oder, ne, oder die verzerrte Entscheidung?
Genau, in gewisser Weise ist, sag ich mal, Fairness die positive Eigenschaft und dann Bias oder Verzerrung halt, was passiert, wenn ein System nicht fair ist oder unfair ist. Genau, also da gibt es wirklich eine Vielzahl von Beispielen, die ich jetzt gerade immer wieder in Nebensätzen getroppt habe, aber ich glaube, einer der größten Fälle, der auch große Schlagzeilen gemacht hat, sag ich mal damals, war zum Beispiel ein System in den USA, also das Compass-System, was die Rückfallwahrscheinlichkeit von Angeklagten in Gerichtsprozessen abgeschätzt hat und praktisch als Hilfe für die Gerichte dienen sollte, um dann eben zu entscheiden, ob jemand vielleicht mit Kaution freikommt oder eben direkt ins Gefängnis muss. Teilweise wurde es aber auch dann auch später in richtigen Prozessen verwendet. Und in dem Fall haben dann Studien, speziell die von ProPublica, herausgefunden, dass dieses System eben wesentlich schlechter für schwarze US-Amerikaner funktioniert. Und dementsprechend, zum Beispiel weiße Amerikaner da einen Vorteil hatten beim Interagieren mit diesem System. Speziell zum Beispiel einfach, dass das Risiko, rückfällig zu werden, einfach höher eingeschätzt wurde für Schwarze. Ja.
Wenn wir jetzt ein Beispiel zum Beispiel wie Compass nehmen, was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass diese algorithmische Verzerrung überhaupt auftritt oder dieser Bias?
Das kann im Prinzip eine Vielzahl von Gründen haben. In dem Fall ist die gängige Theorie, dass es basierend auf den schlechten Trainingsdaten passiert ist. Und das ist auch, sage ich mal, ein Hauptpunkt, warum algorithmische Fairness generell verletzt wird. Gerade jetzt im Gerichtswesen in den USA kann man sich gut vorstellen, dass hier schon immer in der Historie gewisse Verzerrungen entstanden sind, auch menschlicher Natur. Und wenn man diese Daten dann eben zum Trainieren der künstlichen Intelligenz zugrunde legt, automatisch auch eine Verzerrung in diesen Algorithmus übertragen wird. In anderen Fällen gibt es vielleicht auch noch, sag ich mal, perfidere Gründe. Also wenn Firmen vielleicht Lebensläufe scannen, könnte durchaus zum Beispiel ein ökonomisches Interesse daran sein, Frauen zu benachteiligen, weil vielleicht die Gefahr einer Schwangerschaft oder so im Raum steht. Das kann zum einen sehr direkt passieren, aber viel öfters passiert das auch noch unbewusst, weil man zum Beispiel basierend auf der Jahre der aktiven Teilhabe am Unternehmen oder so optimiert und praktisch dieses Optimierungskriterium dann sich etwas in die Entscheidungen auch unfair auswirkt auf die Entscheidungen, ja.
Das heißt, es gibt sozusagen verschiedene Möglichkeiten, wann und wie algorithmische Unfairness, sagen wir mal, entsteht. Also das Training ist eine Option, die Trainingsdaten. Oder ich kann quasi der KI bestimmte Kriterien mitgeben und sagen, also Geschlecht und die Wahrscheinlichkeit von Schwangerschaft will ich sozusagen negativ bewertet haben.
Genau, ja, das kann ich expliziter oder auch einfach unbewusst und aus Versehen machen. Das es stimmt aber absolut, dass es halt viele Stellen gibt, wo diese Fehler eintreten können. Prinzipiell eher in der Trainingsphase, ja.
Okay, also sozusagen um das nochmal zu, vielleicht so einen Punkt zu machen, für algorithmische Fairness und den Blick darauf, vor allem das Training ein entscheidender Faktor, also was an Daten reingegeben wird und jetzt vielleicht ein bisschen weniger die Anwendung.
Ja, wobei du vorhin ja auch schon den Punkt gebracht hast, dass solche Systeme durchaus auch während der Anwendung noch sich praktisch weiterentwickeln. Okay, und ja. Das vermischt auch ein bisschen diese starke Trennung zwischen Training und Anwendung. Aber es ist der Trainingsteil, der das Problem ist, sagen wir mal so.
Ja. Und wenn der Trainingsteil das Problem ist, also beim Training geht es ja darum, ich gebe Daten ein, die Daten haben bestimmte Merkmale oder Kategorien, könnte man dann ganz einfach denken, ich lasse einfach bestimmte Merkmale raus und habe dann keine Verzerrung mehr. Ist das eine Möglichkeit, Fairness herzustellen oder ist das zu einfach gedacht aus Grund X?
Nee, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist eigentlich die offensichtliche Möglichkeit erstmal sein sollte. Aber tatsächlich gibt es in Daten einfach viel zu viele Korrelationen zwischen den Merkmalen, die man rausgenommen hat und anderen Merkmalen, die man vielleicht als legitim bewertet und durchaus auch Sinn machen würden. Also zum Beispiel bei Compass war es durchaus der Fall, dass man was praktisch in dem Fragebogen als Race oder so gelabelt wurde, rausgenommen hatte, aber einfach so viele andere Fragen gestellt hatte und auch Dinge, die in gewisser Weise dann einfach doch offenlegen, was da der Eintrag war und dem System dann ermöglichen, praktisch einen Shortcut zu wählen und basierend darauf die Entscheidung zu treffen. Ja.
Okay. Vielleicht nochmal, was könnte ein Beispiel sein? Also wenn ich jetzt so dran denke, ich habe in Berlin gewohnt lange Jahre und würde vielleicht, wäre ein Kriterium soziale Herkunft, aber nehme das raus, aber habe gleichzeitig den Wohnort, ist dann Wohnort vielleicht gleich soziale Herkunft, weil eine bestimmte Schicht mit einem bestimmten Einkommen in einem bestimmten Stadtteil wohnt. Wäre das so ein Beispiel von, ich nehme ein Merkmal raus, aber es ist eigentlich da über ein anderes Kriterium, eine andere Kategorie?
Absolut, ja. Der Wohnort wäre so ein klassisches Beispiel, was in der Regel stark korreliert, ja.
Wenn man ein bisschen sich mit dem Thema vertraut macht, liest man immer wieder auch von verschiedenen Ansätzen, um Fairness herzustellen. Also man hört dann Dinge wie Human in the Loop, erklärbare KI oder Fairness-Metriken. Was steckt denn dahinter und wie lässt sich das umsetzen?
Ja, das sind relativ, sag ich mal, sehr disjunkte Ansätze an das Problem, die in gewisser Weise einfach unterschiedliche Problemfelder davon abarbeiten. Also fangen wir vielleicht mal von hinten an mit zwei Fairness-Metriken. Das ist der Ansatz, mathematisch zu definieren, wann ein System fair ist und wann nicht, basierend, indem man gewisse Wahrscheinlichkeiten für Ergebnisse von verschiedenen Gruppen vergleicht. Das macht Mathematiker glücklich und auch die meisten Informatiker. Okay. Aber es gibt durchaus vielleicht auch die Kritik daran, dass Fairness schwierig zu bewerten ist, so objektiv. Und das ist jetzt zum Beispiel dann der Ansatz Human in the Loop, wo es ein bisschen mehr darum geht, Menschen abschätzen zu lassen, wie fair jetzt eine gewisse Entscheidung war oder nicht, weil man vielleicht davon ausgehen kann, dass Menschen noch mehr Hintergrundfaktoren mit einbeziehen können. Das ist natürlich sehr aufwendig, praktisch umzusetzen. Und das letzte war genau erklärbare KI, das ist natürlich auch ein Riesenfeld. Ich glaube, dem werde ich jetzt nicht ganz gerecht, aber was da schön ist, ist so ein bisschen, dass es viele Ansätze gibt, die praktisch für eine konkrete Entscheidung offenlegen und praktisch zurückverfolgen können, was die Eingaben waren, die jetzt für diesen Outcome relevant waren. Und auch da kann man jetzt praktisch dann für sich selber oder für eine bestimmte Entscheidung nachvollziehen, was hätte ich denn ändern können oder so. Und klar, wenn da jetzt, sag ich mal, meine ethnische Herkunft steht, dann wäre das schlecht, weil das auf Unfairness hindeuten würde, ja.
Vielleicht als eine Art Zwischenfazit an dieser Stelle, wie lassen sich kurz zusammengefasst denn für dich Algorithmen fair gestalten?
Also aus meiner Sicht, aus vielleicht wieder ein bisschen der formalen Methode-Seite, aber ich glaube auch, dass das langsam in der Allgemeinheit ankommt, ist eben, dass man Fairness wirklich auf dem gleichen Level wie andere Eigenschaften betrachten muss. Also ähnlich wie Privacy oder Informationssicherheit, ähnlich wie Korrektheit oder Genauigkeit von den Systemen, muss es praktisch von Anfang an ein Teil und des Entwicklungsprozesses sein und ein Ziel des Entwicklungsprozesses bis auch zur Anwendung und dem Untersuchen davon, ob es dann auch tatsächlich in der Anwendung dabei bleibt, dass das System fair ist. Und ich glaube, da sind wir jetzt schon sehr viele Schritte weiter als jetzt vor 10 Jahren vielleicht. Ja.
Das würde dann bedeuten, nicht nur Privacy by Design, sondern kann man dann sagen Fairness by Design?
Absolut, ja. Genau, wie gesagt, also auf dem gleichen Level.
Wenn wir jetzt konstatieren, dass algorithmische Fairness ein Problem ist, bleibt ja nochmal die Frage, so ein bisschen abstrakter, wie darauf zu reagieren ist und ob es eine Art auch von Kontrolle braucht. Wie ist denn deine Einschätzung? Braucht es eine Kontrolle? Und wenn ja, welche Instanz sollte diese ausüben? Also liegt das der Wissenschaft, NGOs, Behörden? Also wenn Fairness by Design die Zukunft ist, an wem obliegt es, das einzufordern und zu kontrollieren?
Ja, also es braucht auf jeden Fall eine Kontrolle, einfach aus dem Grund, dass viele dieser Algorithmen von Firmen mit ökonomischen Interessen eingesetzt werden, die eben nicht zwangsweise Fairness beinhalten. Da gibt es durchaus Theorien dazu, ob es irgendwie im ökonomischen Interesse ist, aber ich bin überzeugt, dass es im Zweifelsfall eben keinen Sinn macht, für Firmen darin zu investieren. Und dementsprechend brauchst auch eine Instanz, die in gewisser Weise Durchsetzungsfähigkeit hat. Also die Wissenschaft und NGOs hat jetzt seit einigen Jahren, denke ich, dieses Thema in Fokus gebracht und hat dafür lobbyiert, dass das Leute, die wirklich was entscheiden können, auch mit einbeziehen. Und das hat jetzt auch schon gutes, zu einem guten Stück Früchte getragen. Und Behörden, wo ich denke, dass sie die mögliche Macht haben dafür, haben das auch mittlerweile wirklich auf dem Schirm. Und es gibt dementsprechend einige Gesetzesinitiativen und auch schon Regularien, die eben diesen Begriff mit einbeziehen und sich darum kümmern. Ja.
Vielleicht nur noch mal kurz nachgefragt, ob ich es richtig verstanden habe. Also aus ökonomischem Interesse wäre deine These, dass Unternehmen sich gegen algorithmische Fairness entscheiden?
Im Zweifelsfall schon. Ich meine, es kommt natürlich immer ein bisschen auf den konkreten Fall an, aber es ist durchaus nicht so simpel, dafür zu sorgen, dass die Systeme fair sind, und damit kostet es allein schon Ressourcen, das zu tun. Es kann auch durchaus Nachteile haben, weil es ist, Modelle vielleicht erstmal nicht genauso gut funktionieren, wie wenn ich es einfach nicht betrachten würde. Aber also beides kostet Geld in gewisser Weise. Und dementsprechend ist der einzige Hebel, den da Nutzende vielleicht haben, ist eben, weiß nicht, Shitstorms auf Social Media oder so. Aber das gestaltet sich jetzt in dem Fall extrem schwierig, weil man einfach nicht genug Insight in diese Prozesse hat, um auch dann als Benutzer so sagen zu können, ich wurde unfair behandelt. Und dementsprechend, klar, also die einzigen, die da wirklich Leverage haben, sind Behörden. Ja.
Auf europäischer Ebene gibt es ja jetzt den EU AI Act sowie den Digital Services Act. Welche Rolle spielen denn diese schon in Bezug auf algorithmische Fairness?
Ja, eine sehr große Rolle. Also die sind ja auch wirklich sehr aktuell und teilweise auch noch nicht komplett ausgearbeitet in gewissen Punkten. Aber im Prinzip legt gerade der EU AI Act zum Beispiel fest, welche Obligations oder Pflichten Firmen haben, die künstliche Intelligenz einsetzen und eben zum Beispiel dokumentieren müssen, in welcher Hinsicht sie Dinge wie Fairness oder Robustheit oder Informationssicherheit in ihrem Entwicklungsprozess beachtet haben, und müssen sich da eben auch an die neuesten Kenntnisse aus der Wissenschaft halten, um diese Eigenschaften, die erstmal nicht, sag ich mal, offensichtlich in ihrem Interesse sind, trotzdem durchzusetzen. Ja. Und der Digital Services Act ist in der Hinsicht auch interessant, weil er einfach Firmen dazu zwingt, Daten freizugeben in gewisser Weise. Also gerade vor allem große Social-Media-Seiten, die vorher jetzt an sich kein Interesse hatten, diese Daten rauszurücken, auch für Wissenschaftler oder NGOs nicht. Jetzt müssen sie es einfach, wenn sie in der EU tätig sein wollen. Ne?
Also sind beides Initiativen, von denen du sagen würdest, die kommen diesem Bedürfnis nach Kontrolle und nach behördlicher Kontrolle schon entgegen und bieten da eine gute Grundlage auch für die Wissenschaft, da einzusteigen.
Ja, ich will es auch nicht mal unbedingt, also Kontrolle klingt erstmal so negativ, aber man muss es halt auch so sehen, dass bisher die ganze Kontrolle bei den Firmen lag. Also ich glaube, wir haben als Gesellschaft einfach absolut Interesse daran, das ein bisschen zu vergemeinschaftlichen, weil es uns aber alle betrifft. Also
vergemeinschaftlichen ist bestimmt, glaube ich, ein guter Begriff dabei, ne?
Der, ein bisschen geladen,
ja.
Aber klar.
Ne? Ich meine, es geht ja manchmal auch um eine Zuspitzung, ne? Oder einfach um Gegenentwurf, ne? Zu komplett privatwirtschaftlicher Kontrolle von Algorithmen, die trotzdem die Lebensbereiche aller im Alltäglichen betreffen.
Ganz genau, ja.
Wir sprechen ja unter anderem zu diesem Thema, weil du in diesem Jahr ein Paper mit dem Titel Stream-Based Monitoring of Algorithmic Fairness veröffentlicht hast. Was genau hast du denn im Paper untersucht?
In vielen dieser Regularien oder gerade im UAI eigentlich speziell ist ein großer Punkt, dass es eben nicht nur ausreicht, das Training zu untersuchen oder zumindest die Firmen dazu verpflichten, Fairness als Trainingsobjektiv mit einzubeziehen, sondern eben auch während der Anwendung dieser Algorithmen weiterhin zu beobachten, ob diese Fairness-Metriken eingehalten werden. Potenziell auch noch mit zusätzlichen menschlichen Interventionen, wenn es auffällt, dass es nicht der Fall ist. Also im Prinzip muss ich einen Abschaltknopf haben für diese künstliche Intelligenz, wenn ich merke, dass die unfaire Entscheidungen oder auch anderweitig falsche Entscheidungen trifft. Und das bringt mich ein bisschen auch so zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Diese Art von Beobachtung von Systemen in der Ausführung ist was, was es eigentlich schon lange gibt. Und zwar vor allem in Bereichen, die auch kritische Ergebnisse und schlechte Ergebnisse liefern können, wie jetzt in der Luftfahrt, wo wir vermeiden wollen, dass Flugzeuge oder Drohnen abstürzen. Und für diese Bereiche hat Bernd und seine Gruppe praktisch schon seit einigen Jahren ein Tool entwickelt, also AT-Lola, um eben solche Systeme in der Ausführung zu beobachten. Und was wir in dem Papier jetzt praktisch gemacht haben, wir haben untersucht, inwiefern sich dieses Tool auch auf algorithmische Fairness anwenden lassen kann und haben gemerkt, dass das tatsächlich sehr gut geht. Es gab einige so konzeptuelle Unterschiede zwischen diesen Anwendungsbereichen, die dann auch ein bisschen Anpassungen erfordert haben. Aber im Prinzip können wir eben diese Zuverlässigkeit und Sicherheit, die das Tool praktisch schon in der Luftfahrt stiftet, eben auch auf diese Bereiche der künstlichen Intelligenz, in denen Fairness eine Rolle spielt, übertragen. Und das ist praktisch die Hauptcontribution davon. Ja.
Ist ja total spannend, weil du gerade ja von Luftfahrt gesprochen hast und Luftfahrt als ein kritisches System, wo quasi Sicherheit ganz entscheidend ist, was ihr übertragt auf künstliche Intelligenz und Algorithmen und vor allem die Anwendung. Vielleicht nochmal gefragt, wo ist denn die Parallele? Also ne, was zugespitzt auf so ein paar Begriffe Luftfahrt, Algorithmen, sicher, also was lässt sich da vergleichen? Das erscheint jetzt einem von außen erstmal so ein bisschen abstrakt.
Ja, also im Prinzip ist es auch in der Luftfahrt so, dass es gesetzliche Vorgaben oder, sag ich mal, auch Vorgaben von Industrieverbänden gibt, die festlegen, wie hoch die Redundanz oder auch die Sicherheit von diesen Drohnen oder Flugzeugen sein muss. Also ein klassisches Beispiel wäre vielleicht, es gibt Sensoren, die sehr schnell sind, aber dafür ein bisschen ungenau und angreifbar. Die würde ich natürlich gerne benutzen, weil sie so schnell sind. Gleichzeitig muss ich die aber immer mal wieder validieren mit eigengesammelten Daten, die sehr genau sind, aber die ich nur langsam bekommen kann. Und der Prozess, der das validiert, ist eben super wichtig, dass er richtig geschrieben wird. Und eine Möglichkeit wäre, das ist zum Beispiel mit RT-Lola zu machen, weil wir hier eine genaue Semantik der Ausdrücke haben und genau wissen, was dieser Monitor nachher auch macht. Also natürlich könnte jetzt auch ein Entwickler irgendwie ein C-Programm für schreiben, aber da ist eben der Sicherheitsaspekt ein bisschen kritisch, weil wir einfach nicht genau wissen, was dabei rauskommt. Ein RT-Lola-Ausdruck erlaubt uns hier halt einfach noch eine etwas höhere Zusicherung. Und ähnlich könnte natürlich jetzt auch jede Firma oder Behörde einen eigenen Monitor für so eine künstliche Intelligenz schreiben. Das ist natürlich ein Ansatz, aber auch hier hat man einfach wieder das Problem, dass man ein bisschen diese Verantwortung abgibt und dann vertrauen muss, dass das stimmt. Während wir bei RT-Lola, was praktisch eine Spezifikationssprache eher auf der Logikebene ist, sehr leicht verstehen können, wann der Monitor sagt, ja, alles okay, und wann, Achtung, du musst jetzt aufpassen. Und dieses Level an Vertrauen ist in beiden Bereichen einfach wichtig.
Also sozusagen das verbindende Element, dass ich Vertrauen in das System habe und eine Sprache, ein Tool brauche, was misst, ob dieses, wie groß dieses Vertrauen ist oder worauf es basiert. Und das ist einfach dann quasi ein anderer Gegenstand, ein anderes Parameter, wo ich bei KI drauf gucke als bei der Luftfahrt. Aber aus eurer Denke ist es sozusagen nur ein anderes Anwendungsfeld.
Genau, und das ist vielleicht noch ein guter Punkt. Also damit das funktioniert, muss ja das System, was da drauf blickt und beobachtet, in irgendeiner Weise einfacher sein als das System, das tatsächlich ausgeführt wird. Weil ansonsten habe ich keinen wirklichen Vertrauensgewinn. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt und der Vorteil von einer formalen Spezifikationssprache wie RT-Lola gegenüber geschriebenen Monitoring-Programmen.
Dann wäre jetzt nochmal so ein bisschen die Frage Spezifikationssprache. Also was genau ist das? Wie kann man das noch so ein bisschen transparenter machen? Im Allgemeinen dann vielleicht nochmal im zweiten Schritt, was genau ist das Besondere an RT-Lola?
Also Spezifikationssprachen sind praktisch wie so eine Mischung aus einer Programmiersprache oder ich sage mal RT-Lola im Speziellen ist so ein bisschen wie eine Mischung aus einer Programmiersprache, ich weiß, die mir sagt, du hast diese Variablen, du veränderst die im nächsten Schritt so, wenn das eine höher ist als das, machst du das, wenn nicht, dann das nicht. Und auf der anderen Seite, auf der anderen extremen Seite stehen ein bisschen Logiken. Also Logiken sind praktisch mathematische Ausdrücke, erlauben uns mathematische Ausdrücke zu schreiben, die praktisch eine eindeutig definierte Welt festlegen. Also zum Beispiel beschreiben, dass immer wenn ich diese Eingabe bekomme in das Programm, dann muss die Ausgabe genau so aussehen. Und das sehr präzise und relativ kurz.
Okay.
Das Problem ist, ich kann Logiken nicht ausführen. Also Logiken sind sehr deklarativ und sagen so ein bisschen so, das ist das Richtige, aber ich kann dem Ausdruck nicht eine Eingabe geben und dann schauen, was rauskommt.
Ja, ja.
Während ich eine Programmiersprache eben sehr, wie soll ich sagen, wenig deskriptiv ist, sondern sehr feingebröckelt Schritte aufschreibt. Und dem kann ich eine Eingabe geben und bekomme eine Ausgabe, aber es gibt mir nicht, keine Korrektheits, hat keinen Begriff von Korrektheit in dem Sinne, ja.
Okay.
Und RT-Lola ist hier so ein bisschen so ein Mittelding, weil Logiken oft das Problem haben, dass sie ein bisschen zu simpel sind. Also weil Programme eben mit komplexen Daten wie Integer-Variablen oder Zahlen von beliebiger Größe, sage ich mal, umgehen können und diese multiplizieren und addieren und so weiter. Und Logiken oft nur dann, für gewisse Werkzeuge zur Verfügung stehen, wenn sie eben diese Komplexität wegwerfen und zum Beispiel eben nicht beliebig große Zahlen erlauben, sondern vielleicht auch nur Nullen und Einsen und so weiter. Dann sind Logiken sehr tolle Tools, weil ich damit zum Beispiel automatisch überprüfen kann, ob ein Programm tatsächlich diese Spezifikation erfüllt. Aber das kommt halt, das kostet eben die Aufgabe dieser Komplexität. Und Lola ist so ein bisschen in der Mitte, in dem Sinne, dass es immer noch diese beliebig großen Variablen erlaubt. Es erlaubt zum Beispiel auch Realzeit, also beliebig kleine Zeitschritte zwischen Ereignissen. Also das ist vielleicht der zweite Punkt, dass es hier nämlich um Ereignisse, die über einen langen Zeitraum passieren können, geht. Und Lola hier so eine temporale Spezifikationssprache in dem Sinne ist, dass wir auch diese zum Beispiel den Abstand zwischen Ereignissen, also temporale Aspekte von solcher Korrektheitseigenschaften mitgreifen können. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der Catch? Also in RT-Lola ist es generell besser als jede Logik? Nee, natürlich nicht, weil wir eben jetzt zum Beispiel nicht ein ganzes System nehmen können und automatisch beweisen können, dass das System immer, egal wann, diese Spezifikation erfüllt, sondern was wir machen können, ist, wir können eine Ausführung beobachten und dann entscheiden, ob die Eigenschaft gilt oder nicht. Das ist aber im Prinzip schon ein großer Gewinn, weil anders jetzt zum Beispiel, wenn wir das System nur testen würden, können wir einfach sicherstellen, dass während der Ausführung alles richtig ist.
Und eine Eigenschaft könnte halt zum Beispiel sein, ich will wissen oder sicher sein, ein System ist sicher oder ein System ist fair und das wären sozusagen dann mit den entsprechenden Kriterien, die ich festgelegt habe, etwas, was ich dann im zeitlichen Verlauf testen kann.
Genau, ja.
Wenn wir jetzt nochmal RT-Lola in Bezug zur algorithmischen Fairness setzen, wie genau überprüft RT-Lola algorithmische Fairness?
Das ist ein guter Punkt. Das bezieht jetzt auch ein bisschen auf, was wir davor gerade besprochen haben. Das Problem bei algorithmischer Fairness ist, dass es sich streng genommen nicht um eine Ausführung handelt, die da betrachtet wird. Also bisher, sag ich mal, konnte RT-Lola eben einen Flug von der Drohne betrachten und dann sagen, ob alles okay ist oder nicht. Oder ob die Drohne vielleicht landen sollte, weil vielleicht ein Sensor ausgefallen ist oder so. Das Problem bei Fairness ist, dass es im Grunde ganz, ganz viele Prozesse sind, die parallel ablaufen, weil sich vielleicht 100 Leute gerade gleichzeitig auf eine Stelle bewerben und ich jetzt sozusagen jeden einzelnen Prozess beobachten muss, in gewisser Weise aggregieren muss, was die Wahrscheinlichkeiten dann für gewisse Gruppen bedeuten. Also wenn jetzt von den 100 Leuten praktisch alle Männer einen Job bekommen, aber alle Frauen nicht, dann wäre zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit extrem weit auseinander zwischen den beiden Gruppen und ich müsste eine Warnung werfen. Und was wir jetzt praktisch gemacht haben, ist Etelola in der Hinsicht zu erweitern, dass es erkennen kann, wenn diese parallelen Ausführungen passieren und dann eben über diese Parallelen diese wieder zusammenführt und die Ergebnisse von den einzelnen Beobachtungen zu einem Gesamtergebnis aggregiert. Das war so ein bisschen der Punkt, was es davor einfach aus der bisherigen Perspektive nicht gebraucht hat und jetzt in dem Fall von Fairness notwendig war.
Und ihr habt quasi dem System Kriterien von Fairness an die Hand gegeben?
Genau, also das Coole halt ist, weil es eben so eine Spezifikationssprache ist, gibt es erstmal nicht irgendwie nur drei Kriterien, die es kann und dann muss ich es nochmal neu entwickeln oder so, sondern jeder Entwickler oder ja jeder Benutzende von Etelola kann selber diese Kriterien aufschreiben. Also klar, in der Literatur gibt es vielleicht 10 verschiedene Fairness-Begriffe, die immer wieder auftreten, die man vielleicht für unterschiedliche Anwendungen aber auch umschreiben muss, weil klar, die sind super abstrakt. Die sagen, die eine Gruppe darf halt nicht eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit haben als die andere Gruppe, aber Gruppen sind je nach Anwendung unterschiedlich definiert. Das können jetzt vielleicht Geschlechter sein, aber es könnten eben auch vielleicht die Sprache oder so von Menschen sein. Und im Prinzip müsste ja jetzt jeder, der so eine künstliche Intelligenz irgendwo einsetzt, dann jedes Mal einen neuen Monitor schreiben in dem Sinne. Und Etelola erlaubt eben diese Fairness-Spezifikation für jeden Fall mit relativ wenig Aufwand umzuschreiben, weil es in gewisser Weise parametrisiert ist. Also ich müsste halt an ein paar Stellen vielleicht einen kleinen Teil dieser Spezifikation ändern, aber im Grunde bleibt das Konstrukt komplett gleich. Und auch wenn sich irgendwann nochmal neue Fairness-Metriken ergeben sollten, dürfte die Anpassung relativ klein sein mit Lola als Backend. Ja.
Zwei Fragen kommen mir noch in den Sinn. Die erste ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja auch, wenn wir nochmal gucken, wie Etelola zum Beispiel in der Luftfahrt verwendet wurde, da habe ich quasi eigentlich ja einen, ich will nicht sagen linearen Prozess, aber ich habe einen Flug, der beobachtet wird, einer Drohne. Und da gibt es wahrscheinlich verschiedene Parameter, die entscheiden, ne, ob dieser Flug sicher ist oder nicht. Wenn ich jetzt Entscheidungsprozesse einer KI habe, habe ich nicht nur im übertragenen Sinne ein Flug, sondern hunderte Flüge parallel mit unterschiedlichen Parametern. Kann man das so sagen? Also sozusagen die Komplexität steigt, weil ich so viele mehr mögliche Eingaben und Ausgaben habe?
Absolut, ja. Das trifft es sehr genau, ja. In gewisser Weise brauche ich natürlich ein Kriterium, basierend auf dem ich diese Flüge unterscheide, aber im Zweifelsfall haben in diesen Prozessen unterschiedliche Nutzer meistens eine eigene ID, wodurch diese Unterscheidung sehr einfach ist, ja.
Das heißt aber auch gleichzeitig, dass es eine schon doch auch entscheidende Weiterentwicklung von Etelola ist, weil es ja eine andere Anwendungsszenario ist.
Absolut, ja, das stimmt. Und im Grunde, sag ich mal, hat das auch einige, wie soll ich sagen, Verbindungen zu den eher theoretischeren Betrachtungen, die wir in den formalen Methoden auch haben. Also diese Unterscheidung zwischen ich betrachte oder verifiziere nur eine einzelne Ausführung von einem System gegenüber von ich muss, um zu entscheiden, ob ein System eine Eigenschaft erfüllt oder nicht, muss ich viele, im Zweifelsfall sogar alle Ausführungen des Systems im Parallel sozusagen anschauen. Das ist auch ein recht revolutionäres Konzept, wo wir das eine so eine einzelne Spureigenschaft nennen, also weil nur eine Spur betrachtet wird, und das andere eine Hypereigenschaft, weil es praktisch über einer Spur ist, also mehrere Spuren. So gesehen, von der rein der theoretischen Seite, für uns als Wissenschaftler ist es auch spannend, weil wir Etelola hier in der Hinsicht weitergebracht haben. Ja.
Okay, ja, das ist total spannend, ne, wenn sich so ein Ansatz quasi nochmal entwickelt über so einen Zeitraum hinweg. Und jetzt noch so zweite Frage, was die Anwendung angeht. Man sagt immer so schön, das Testen in the wild. Also was waren so eure Erfahrungen damit? Habt ihr das getestet in Bezug auf algorithmische Fairness, bezogen auf bestimmte Vorhersagen? Was war eure Erfahrung? Oder ist es jetzt erstmal auf einer theoretischen Ebene des Nachweises, dass das System funktioniert?
Nee, wir haben das getestet. Also im Prinzip hat das Papier auch zwei Fallstudien. Ne? Die eine ist zu dem vorher genannten Compass-Tool. Da haben wir uns praktisch die Daten, die auch ProPublica damals verwendet hat, besorgt und haben, anders als Sie damals, die in einer zeitlichen Reihenfolge mal angeschaut. Also ProPublica hat das halt, nachdem das System so 4-5 Jahre in Verwendung war, einfach mal global geschaut, was passiert, war das insgesamt jetzt fair oder unfair. Aber im Endeffekt würden wir ja möglichst früh im Prozess erkennen können, ob Fairness oder Unfairness vorliegt. Und da war für uns eben sehr wichtig zu sehen, wie sich die Einschätzung von den Monitoren über den Zeitraum verändert. Also wie schnell kann ich wirklich erkennen, ob hier Fairness oder Unfairness vorliegt. Und im Endeffekt geht das sehr schnell, sobald die ersten eindeutigen Entscheidungen sind. Also man hätte praktisch 3 Monate, nachdem die ersten Entscheidungen praktisch final feststehen, erkennen können, dass hier vielleicht schon eine zu starke Diskrepanz vorliegt. Und damit halt auch, sag ich mal, Jahre voller unfairer Entscheidungen durchaus vermeiden können. Ne? Und das war natürlich ein großer Punkt, warum wir auch so den Wert in dem Monitoring sehen. Und was wir auch noch gemacht haben, ist eine eher synthetische Fallstudie, wo wir praktisch die Daten selber generiert haben, weil zum einen gibt es natürlich das Problem, dass wir erst seit den Regularien überhaupt an viele Daten kommen. Und zum anderen ist es auch wichtig, wie groß die Datenmengen sein dürfen für dieses Tool. Und uns, da war halt insbesondere wichtig, wie lange braucht das überhaupt, um zu berechnen, ob Fairness oder Unfairness vorliegt. Einfach um zu wissen, okay, ist es überhaupt realistisch, dass das auf diesen Terabyte von Daten, die EU praktisch täglich liefert, okay, vielleicht nicht täglich, aber mehrere Gigabyte von Daten, die EU liefert, tatsächlich auch zu Ergebnissen führt. Und da,
ist es realistisch?
Ja. Also okay, da waren wir erstaunt, dass das tatsächlich auch performanter ist als viele, sag ich mal, eher traditionellere Ansätze auf Daten, die basierend auf Datenbanken sind. Und das zeigt schon, dass auch sich diese, sag ich mal, Jahre, die an der Entwicklung in dieses Tool geflossen sind, ausgezahlt haben und die ist auch mittlerweile wirklich performant funktioniert, ja. Da haben wir uns praktisch so ein bisschen inspirieren lassen von der Universität hier, die so ein Seminarvergabesystem hat, wo sich Leute bewerben und dann Seminare bekommen oder nicht. Und das haben wir praktisch so als Setting genommen. Aber die Daten, sag ich mal, haben bis auf die Laufzeit keine wirkliche Aussagekraft, weil sie halt synthetisch generiert sind. Ja.
Das ist gerade schon nochmal die Regularien, die Bedeutung von Regularien angesprochen. Deswegen jetzt auch die Frage, wir haben ja festgestellt, es gibt beim Digital Services Act eben diesen Bezug zu algorithmischer Fairness. Wenn ich jetzt euer Tool anschaue, könnten denn Behörden damit schon konkret arbeiten und das für diesen Zweck einsetzen? Oder braucht es dann noch Entwicklungsschritte hin Richtung Anwendung?
Also im Prinzip ist das Tool absolut einsatzbereit. Also es ist jetzt ziemlich ausgereift für ein akademisches Tool in dem weitesten Sinne. Und es gibt auch durchaus die Möglichkeit, da mit einem sehr niedrigen Einstiegshürde, sage ich mal. Also meine Kollegen haben da durchaus sehr viel Arbeit reingesteckt, Tutorials zu schreiben und eine Website zu bauen, die einem sehr kleinschrittig beibringt, wie man mit der Spezifikationssprache an sich umgeht. Und das einem auch visualisiert so ein bisschen, was der Outcome für einen gewissen Datensatz ist. Prinzipiell muss man sagen, da ist natürlich immer was zu tun. Aktuell sind wir zum Beispiel auch sehr gespannt auf weitere Datensätze, die durch den DSA Act freigegeben werden und sind da eigentlich auch in einem kontinuierlichen Prozess, das gerade für diesen Anwendungsfall noch ein bisschen weiterzuentwickeln. In gewisser Weise werden wir da auch sehr auf Feedback von Nutzenden angewiesen. Und dementsprechend möchte ich eigentlich alle dazu motivieren, sich das mal anzuschauen und uns gerne auch Feedback zu hinterlassen, wenn es da noch Verbesserungsvorschläge gibt.
Das ist sicherlich ein spannender Prozess für euch. Ne? Und ich habe mir das Tool auch angeschaut. Ich muss sagen, bin doch eher ausgestiegen und dachte, also ich bin zumindest nicht die Zielgruppe, die es tatsächlich nutzen kann. Aber ich denke, IT-affinere Menschen haben da sicherlich nochmal einen anderen Zugang. Was mich grundsätzlich noch interessiert, an so einer Stelle als Wissenschaftler ist ja immer die Frage, ich habe ja entweder die Option, das Ganze ja auch länger und über eine Karriere, ne, als theoretisches Projekt zu betreiben und sozusagen die Grundlagen zu erarbeiten. Aber an so einer Stelle ist ja auch die Frage, ist nicht auch von Interesse, was auszugründen, Tools zu entwickeln, die wirklich bis zur Marktreife für jeden Einzelnen gehen? Wo siehst du eigentlich dich und dein Interesse? Ist sozusagen so, nee, mich interessiert eher ja sozusagen diese Grundlagen auch auf der theoretischen Ebene, oder kannst du dir auch vorstellen, in die so eine konkrete Produktentwicklung zu gehen?
Also mein persönliches Interesse jetzt während den letzten Jahren war auch immer sehr in der Theorie, was erstmal negativ klingt, aber gerade zum Beispiel auch im Bereich Fairness super spannend ist, weil sich da noch so viel eigentlich entwickeln ist und, sag ich mal, die Definitionen, die es vor vielleicht 10 Jahren Leute entwickelt haben, jetzt in Ultra den Einfluss haben und die, sag ich mal, in sehr theoretischen Communities entstanden sind. Da bin ich zum Beispiel jetzt gerade im Bereich Erklärbarkeit dran. Gleichzeitig muss ich sagen, ist es mir super wichtig, dass Dinge auch wirklich Nutzen bringen, und dadurch sehe ich auch super viel Potenzial in so einem Tool wie Atelola. Ich kann jetzt auch nur aus Erfahrung, oder durch meine Beobachtungen gerade für dieses Tool sagen, und was auch funktioniert, ist einfach, das akademisch weiterzuentwickeln, aber eben immer wieder Kooperationen zu suchen, wie jetzt bei Atelola mit Volocopter. Und das erlaubt halt auch ein bisschen unabhängig von, sag ich mal, ökonomischen Incentives an diesen Toolen zu arbeiten und sie auch öffentlich zugänglich zu machen und so weiter. Was eben, denke ich, Betrachten als Produkt vielleicht dann ein bisschen unter den Tisch fallen würde.
Nach der Veröffentlichung eines Papers ist ja auch die Frage, wie es mit der Forschung zu dem Thema weitergeht. Ist das Thema für dich algorithmische Fairness jetzt erstmal erledigt, weil du die nächste Herausforderung suchst, oder arbeitest du weiter daran?
Nee, wir arbeiten da auf jeden Fall aktiv weiter dran, weil wir da absolut das Potenzial sehen, praktisch Veränderungen zu erreichen. Und eben auch gerade durch zum Beispiel die Gesetzgebung wie den EU AI Act uns ein bisschen bestätigt fühlen, dass es eben die Notwendigkeit dafür gibt und wir wirklich eine positive Veränderung erwirken können. Konkret sind wir sehr gespannt, wie gesagt, auf die weitere Veröffentlichung von Daten in Bezug auf Social Media Plattformen, weil das ein Bereich ist, wo der jetzt noch nicht so sehr in Bezug auf Fairness untersucht worden ist. Und in gewisser Weise natürlich auch, je neuer die Daten, desto interessanter die Ergebnisse. Gleichzeitig auch ein bisschen der Punkt der Benutzbarkeit klar, ich meine, wie du gerade schon angesprochen hast, das Tool erwartet immer noch ein gewisses Level an Expertenwissen. Gerade für Behörden sollten wir das noch weiter verringern und arbeiten da auch aktiv dran, die Komplexitätsschranke ein bisschen zu verringern noch.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und viel Erfolg bei deiner weiteren Forschung zum Thema algorithmische Fairness und der Weiterentwicklung von Atelola.
Ja, vielen Dank. Ja.
Wir sind jetzt quasi auch am Ende des Podcasts angekommen und ich würde das gerne nutzen, um dir noch ein paar kurze Fragen zu stellen. Auf welche Smartphone-App würdest du auf keinen Fall verzichten wollen?
Auf jeden Fall irgendeine Orientierungs-App. Also ich gehe gerne laufen und Fahrrad fahren, wahrscheinlich Komoot, auch wenn die demnächst verkauft worden sind.
Gibt es denn einen Bereich, in dem du in keinem Fall auf algorithmische Empfehlungen verzichten würdest?
Ja, interessanterweise Musik. Ich habe das Gefühl, so Empfehlungsalgorithmen, gerade von Spotify oder so, für Songs sind sehr gut darin, Dinge, die man noch nicht kennt, aber interessant sind, zu empfehlen. Also.
Wenn du zu einem Vortrag eingeladen werden würdest, wo würdest du eher hingehen? Zum Chaos Computer Club, der NGO Algorithm Watch oder zum Technologiekonzern Meta?
Ich denke zum Chaos Computer Club, weil ich die Vorträge von denen super unterhaltsam finde.
Hieße eine Herausforderung, einen genauso unterhaltsamen Vortrag zu entwickeln?
Absolut, ja. Ja.
Würdest du der medizinischen Diagnose eines KI-Modells trauen?
Nee.
Und letzte Frage. Das CISPA ist im Saarland angesiedelt. Bei uns ist es hügelig, wir haben aber weder Berge noch Meer. Wo zieht es denn dich für den Urlaub hin? Eher in die Berge oder ans Meer?
Im Zweifelsfall eher in die Berge zum Wandern. Wobei ich sagen muss, wenn beides geht, ist es auch richtig gut. Ich war im Frühjahr dieses Jahres auf Kreta und dann so Berge und Felsen direkt am Strand hat auf jeden Fall was auch zum Wandern.
Also der goldene Mittelweg. Ja, damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank, Julian, für deinen Besuch und dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut, hier zu sein.
Super, dann dir noch viel Erfolg für deine Forschung. Ciao, Julian.
Ciao.